Ja. Das Ende war nicht abgesprochen. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen jetzt irgendwie einen Gedanken in den Kopf gesetzt, was man heute Nachmittag noch so Schönes machen kann. Andere wissen gar nicht, was das war. Das war ein Teil der Filmmusik von Herr der Ringe. Und ich wurde gebeten, über etwas zu predigen, was mich begeistert. Deswegen werde ich über Herr der Ringe sprechen. Spaß. Aber also Herr der Ringe hat tatsächlich etwas mit dem Predigtthema zu tun. Und zwar, es geht um Geschichten. Ja? Herr der Ringe ist eine der bekanntesten, beliebtesten Geschichten, meistverkauftes Buch in den Top 10, auf jeder Liste eigentlich. Es hat 17 Oscars gewonnen, die drei Filme zusammen. Also wer sie noch nicht gesehen hat, starke Empfehlung. Und unter anderem auch für die Musik, die wir gerade gehört haben. Und ich merke das, wenn ich diese Musik höre, dann fühle ich mich, als würde ich fast so ein bisschen in eine andere Welt entführt werden. Ja, also als würde ich dann dort irgendwo im Auenland sitzen und mit den Hobbits chillen. Und irgendwo, es kommen Assoziationen und Erinnerungen hoch und ich wünsche mir, irgendwo dort zu sein. Und ich habe mit einem Freund vorher darüber geredet, dass ich dieses Lied einspielen will und ich habe es kurz angespielt und er war auch so, oh, ich bin voll da. So, also vielleicht geht es dir auch so, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es was anderes, vielleicht ist es nicht Herr der Ringe, vielleicht bist du eher so die Star Wars-Fraktion oder Harry Potter oder vielleicht bist du auch gar nicht so der Fantasy-Fan, sondern es sind eher Liebesgeschichten oder Krimis oder irgendwas anderes. Das ist gar nicht so wichtig, was die Geschichten sind, die dich catchen, die dich begeistern. Aber irgendwo haben sie alle was gemeinsam, nämlich Geschichten machen was mit uns. Ja, Geschichten lassen uns nicht kalt. Und J.R.R. Tolkien, der war Professor für englische Sprachwissenschaft in Oxford, hat nebenbei noch Herr der Ringe geschrieben, war auch ein frommer Katholik, der hat 1947 einen Aufsatz geschrieben. Dieser Aufsatz heißt On Fairy Stories. Und er beschreibt da drin den Nutzen und den Wert von Fantasiegeschichten und von Märchen. Und zwar auch für Erwachsene, also nicht nur für Kinder. Und es ist interessant, was er sagt. Er erklärt, dass eine Geschichte, wenn sie uns erzählt wird, dann passiert etwas in uns. Und selbst wenn du weißt, dass diese Geschichte nicht wahr ist, also das, was du hörst, fiktiv ist, jemand sich ausgedacht hat, wenn die Geschichte wirklich gut erzählt ist und wenn die Charaktere gut entwickelt sind, wenn die Handlung eine gewisse Tiefe hat, dann zieht sie dich irgendwann rein. Ja? Also dann fühlst du irgendwann mit, als wäre diese Geschichte wahr, obwohl sie es eigentlich nicht ist. Und die meisten von uns haben das wahrscheinlich schon mal erlebt, dass wir einen Film schauen und wir vielleicht uns dabei erwischen, dass wir auf einmal anfangen zu weinen oder dass wir lachen, dass wir uns mitfreuen, dass wir Angst bekommen wegen irgendeiner Szene. Wir haben Angst für den Hauptcharakter, obwohl wir wissen, ist alles fake, ausgedacht und auch noch Special Effects und so weiter. Und trotzdem werden wir reingezogen, weil Geschichten etwas mit uns machen. Und man sieht das in unserer Welt, dass wir diese Geschichten lieben. Wir geben dafür Geld aus, ja, also das neueste Buch kommt raus, die Leute rennen in den Buchladen, der neue Film, alle gehen ins Kino, hört man mich noch? War ich kurz? Gut. Man geht ins Kino oder wir schließen Netflix-Abos ab und bezahlen dafür Geld, uns Geschichten reinziehen zu können. Also wir lieben Geschichten. Und ich merke, dass eine Sache, die mir ganz viel Freude macht an Geschichten, die Details sind. Also wenn es eine ganze Welt ist, in die ich mich verlieren kann, da ist Herr der Ringe natürlich prädestiniert für. Also es gibt bei Herr der Ringe nämlich nicht nur eine Geschichte, es gibt ganz viele Bücher. Also Tolkien hat da eine ganze Welt erschaffen. Ja? Also er hat Sprachen erfunden für die verschiedenen Völker, so die Zwerge und die Elben und so. Alle haben eigene Sprachen mit einer eigenen Grammatik und so weiter. Es gibt eine Schöpfungserzählung, wie die Welt entstanden ist. Es gibt eine Mythologie, was für Götter es gibt und Engel und wer für was zuständig ist. Also super spannend und so verschachtelt, dass man sich stundenlang darin verlieren kann. Zum Beispiel, wenn du einfach nur die Geschichte von einem Schwert nachschauen willst. Also du willst wissen, wer hat jetzt dieses Schwert gemacht und wer hat damit über die Jahre gekämpft und so weiter. Und dann kannst du irgendwelche Internetartikel lesen. Also es ist so verschachtelt, dass man sich richtig darin verlieren kann. Und sowas liebe ich. Und ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ja? Also wusstet ihr, dass im Film, im ersten Teil, bekommt Frodo eine kleine Glasfiole von der Elbin Galadriel geschenkt? Und in dieser Fiole ist ein Licht drin, und zwar das Licht Earendils. Earendil ist übrigens der Vater von Elrond, den man vielleicht aus dem Film kennt. Und Earendil, der hat ein Licht, und dieses Licht ist das Licht von einem Silmaril. Und die Silmaril waren Edelsteine, die Fëanor geschmiedet hat. Und in den Silmaril ist das Licht drin von den zwei Bäumen Laurelin und Telperion, die am Anfang der Welt die Welt erleuchtet haben. Dachte ich mir, dass ich es nicht wusste. So, also das heißt, diese kleine Glasfiole, die er hat, ist nicht einfach eine coole Glas-Taschenlampe oder irgendwie sowas, sondern das Licht, was er da drin hat, ist das Licht, das quasi am Anfang der Welt die ganze Welt erleuchtet hat. Ja? Also als ich das erste Mal begriffen hat, ich war völlig hin und weg. Vielleicht bist du nicht davon geflasht, das ist okay, ich werde für dich beten. Ja, aber also kommen wir zurück zu dem, worum es eigentlich geht. Geschichten machen was mit uns. Ja, also sie ziehen uns rein, und wir lassen uns ja auch gerne reinziehen. Ne? Wie gesagt, wir geben dafür Geld aus. Und Tolkien beschreibt auch in diesem Aufsatz, was die Dinge sind, die Geschichten für uns gut machen. Ja, also was sind die Dinge, die eine gute Geschichte ausmachen? Und er sagt, in der Regel, bei den ganzen guten Geschichten, geht es um eine oder mehrere von diesen Dingen. Oft kommt irgendetwas Übernatürliches vor. Und oft geht es darum, irgendwo dem Tod entkommen zu können oder irgendwo vielleicht Unsterblichkeit erringen zu können. Oder es geht um eine Liebe, die sogar den Tod überwinden kann. Oder vielleicht geht es um selbstlose Helden, die bereit sind, sich in den Dienst von etwas Größerem zu stellen und die eine aussichtslose Situation umdrehen können und am Ende dann alles gut ausgeht. Auch Happy Ends gehören dazu. Wir lieben es, wenn Dinge gut ausgehen am Ende. Ja, und wenn am Ende vielleicht nicht einfach stumpf, so war alles ein Traum und alles ist gut, sondern wenn wirklich irgendwo das Gute über das Böse triumphiert. Solche Geschichten lieben wir. Und für solche Geschichten geben Menschen sehr viel Geld aus. Und Tolkien sagt auch, was der Grund dafür sein könnte. Ja, er sagt, der Grund, warum diese Geschichten etwas in uns ansprechen, ist, dass sie eine tiefe Sehnsucht in uns ansprechen. Und zwar haben wir eine Sehnsucht danach, dass diese Dinge, die wir in der Geschichte sehen, Wirklichkeit sind. Wir sehnen uns danach, dass es etwas Übernatürliches gibt. Ja, selbst wenn vielleicht die Welt, in der wir leben, uns die ganze Zeit verklickern will, hey, alles, was du siehst, das ist alles. Ja, es gibt nichts mehr da draußen. So gucken wir doch trotzdem irgendwelche Serien, Stranger Things und sonst was, wo doch irgendwo mehr da ist als nur das, was man sehen kann. Oder wir sehnen uns danach, dass der Tod nicht das Ende ist. Obwohl wir keine Ahnung haben und nicht sicher sagen können, kommt da jetzt noch was, kommt da nichts, und uns auch die ganze Zeit verklickert wird, ja, wahrscheinlich ist der Tod alles, dann sehnen wir uns trotzdem irgendwo nach einem Weg, am Tod vorbeizukommen. Irgendwo ihn vielleicht vermeiden zu können. Wir sehnen uns danach, dass es eine echte und ewige und treue Liebe gibt, die auch den Tod überdauert. Und dass nicht mit dem Tod wir einfach von unseren Liebsten getrennt sind für immer. Und wir sehen uns auch nach einem Happy End. Dass wir sehen vielleicht in unserer Welt, dass oft das Böse über das Gute triumphiert, aber eigentlich sehnen wir uns danach, dass das Gute am Ende gewinnt. Und jetzt ist die Frage, woher kommt diese Sehnsucht? Warum haben wir diese Sehnsucht in uns? Und Tolkien sagt dazu, dass sie daher kommt, dass tief in uns drin wir eigentlich wissen, dass die Welt so sein sollte. Ja? Also egal, was uns in dieser Welt erzählt wird, egal, wie oft uns vielleicht gesagt wird, hey, ist alles umsonst, am Ende bist du eh tot und dann liegst du da im Grab und so weiter. Egal, wie oft uns gesagt wird, hey, eigentlich ist es alles umsonst, haben wir eine Sehnsucht danach und irgendwo eine Überzeugung, dass eigentlich am Ende das Gute gewinnt. Dass eigentlich der Tod nicht das Ende ist. Dass es eigentlich ein Happy End gibt und die Liebe am Ende dann doch gewinnt. Und das ist interessant, weil damit sagt Tolkien, eigentlich sind Fantasiegeschichten zwar nicht faktisch wahr, ja, also Frodo hat nicht wirklich einen Ring irgendwo durch Mittelerde getragen, aber irgendwo sind sie doch ein Abbild von der Realität. Sie drücken doch irgendwo etwas davon aus, wie wir uns wünschen, dass die Welt ist und wie wir eine Überzeugung in uns haben, dass die Welt auch wirklich so ist. Also selbst wenn uns erzählt wird, diese Welt ist alles, es ist alles am Ende umsonst und am Ende gewinnen eh die Bösen, haben wir irgendwo in uns diese Ahnung, ja, selbst wenn es so ist, es sollte eigentlich nicht so sein. Und das kommt daher, dass wir vielleicht irgendwo auch eine Ahnung haben, dass es nicht so ist. Was hat das jetzt mit unserem Glauben zu tun? Es ist ja jetzt hier kein Vortrag oder ein TED-Talk über den Wert von Geschichten. Es ist eine Predigt und es gibt eine Verbindung. Und zwar das hier ist die Verbindung, die ich sehe zwischen Herr der Ringe und den ganzen guten Geschichten, die uns begeistern, die uns reinziehen und dieser Welt und unserem Glauben. Und zwar ist es so, alle Geschichten dieser Welt, alle Geschichten, die uns begeistern, sind eigentlich ein Hinweis auf die beste Geschichte, die es gibt. Und zwar ist das die Geschichte, wie Gott diese Welt mit sich versöhnt. All die Dinge, die wir lieben, ja, also das Übernatürliche, irgendwo die Unsterblichkeit, die Möglichkeit, am Tod vorbeizukommen, wirkliche Liebe, die den Tod überwindet, all diese Dinge finden wir in der göttlichen Geschichte. Und wir müssen uns nicht in Fantasiegeschichten flüchten. Und ich denke, ihr merkt, ich feiere Geschichten. Ja? Also ich liebe es, eine gute Geschichte zu lesen. Und ich glaube, das hat einen echten Wert. Und es macht auch viel Freude. Also es gibt einen Nutzen davon. Aber wir müssen uns da rein nicht flüchten, weil diese Welt so furchtbar ist und weil die Geschichte, in der wir leben, so schlimm ist. Sondern eigentlich ist die Geschichte dieser Welt, die Geschichte, die Gott am Schreiben ist, eine gute Geschichte. Das heißt, du darfst mit deiner Sehnsucht nach einer guten Geschichte zu Gott kommen. Und du darfst da nicht nur von einer wahnsinnig guten Geschichte lesen, sondern du darfst in ihr leben, du darfst ein Teil davon sein. Wir dürfen ein Teil davon sein, wie ein übernatürlicher Gott selbstlos Mensch wird und eine Liebe ihn antreibt, die sogar am Ende den Tod überwindet und für uns Unsterblichkeit möglich macht. Alles, was wir uns eigentlich in diesen Geschichten immer erwünschen. Und das Beste daran ist, es ist keine Fantasiegeschichte, es ist eine Wahrheit, eine Realität, auf die die ganzen Fantasiegeschichten eigentlich hinweisen. Und ich würde sogar sagen, die Geschichte, die Gott schreibt, muss zwangsläufig auch die beste Geschichte sein, die es gibt. Denn alles, was wir an normalen Geschichten feiern, die Kreativität, mit der sie geschrieben ist, Gott hat vollkommene Kreativität. Es gibt keinen Menschen, der eine kreativere Geschichte schreiben könnte. Und genauso auch dieses Bewusstsein dafür, wie diese Welt sein sollte. Gott weiß in Perfektion, wie diese Welt sein sollte und wie sie eigentlich ist. Das heißt, in Gottes Geschichte kommen die Dinge zusammen, nach denen wir uns eigentlich sehen. Und das ist ein Stück weit eigentlich das Thema dieser Predigt. Ihr seht es jetzt auch schon seit einer Weile hier angeblendet. Und zwar, es geht um Gottes Geschichte. Und ich will euch mit dieser Predigt im besten Fall ein Stück weit begeistern für die Geschichte, die Gott am Schreiben ist. Und dazu will ich drei Punkte anschauen und keine Sorge, die fallen ein bisschen kürzer aus, weil die Einleitung länger war. Und zwar der erste Punkt, ich will darüber sprechen, wie es eigentlich uns begeistern sollte, dass wir überhaupt diese Geschichte kennen. Als zweites will ich die Tiefe der Geschichte mit euch mal anschauen und als drittes die Bedeutung der Geschichte für uns. Okay, wir starten damit, dass wir diese Geschichte überhaupt kennen. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, den wir oft zu schnell übergehen, dass wir es als selbstverständlich erachten. Und ich glaube, an der Stelle ist es gut, dass wir uns vor Augen führen, dass wir eigentlich kein Recht haben, von Gott irgendetwas zu wissen. Wir haben kein Recht darauf, irgendwo von ihm eine Kommunikation zu bekommen, zu hören, wie er ist und so weiter. Als Schöpfer schuldet er uns erstmal gar nichts, aber er teilt sich mit. Ja, er offenbart sich, er zeigt, wie er ist, obwohl wir kein Recht haben. Und wir können durch die Bibel eine feste Ahnung, mehr als eine Ahnung, ein festes Erkennen haben davon, wie er eigentlich ist. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten keine Bibel, wir hätten nichts, was Gott über sich mitteilt, dann könnten wir vielleicht nur so eine Ahnung haben. Ja, eine Ahnung davon, wie vielleicht Gott ist und ob er da draußen ist und so weiter. Aber Gott teilt sich mit, sodass wir sicher wissen können, wie er ist und wie seine Geschichte ist. In Amos 3, Vers 7 finden wir eine Aussage, die ich begeisternd finde. Und zwar heißt es dort: Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Das ist eine heftige Aussage. Gott teilt sich mit. Gott ist nicht einfach einer, der irgendwo im Dunkel sitzt und dich ahnungslos sein lässt, sondern er teilt sich mit. Ich bin vor einiger Zeit mal mit dem Zug nach Hamburg gefahren Und da hatte ich eine Situation, an die ich bei dem Vers dann denken musste. Und zwar, also ich wohne in Gießen und wir sind nach Norden gefahren und noch vor Kassel, also gefühlt waren wir vielleicht 10 Minuten unterwegs, hingen wir an irgendeinem Bahnhof fest. Und ewige Verspätung und bevor alle wieder anfangen, die Deutsche Bahn zu haten, das war Flixtrain, also die kriegen auch nicht alles auf die Kette. Und wir standen an diesem Bahnhof und man wusste ein Stück weit einfach auch nicht, wann geht es jetzt weiter? Was ist da eigentlich los? Irgendwann kam mal eine Durchsage, aber insgesamt habe ich mich ziemlich ahnungslos gefühlt. Und ich finde, Verspätung ist die eine Sache, aber wenn du nicht weißt, woran es liegt, das finde ich nochmal eine ganze Ecke schlimmer. Wenn wir das aufs Leben übertragen, dann ist es nicht so, dass Gott quasi die Geschichte dieser Welt schreibt und wir sitzen jetzt in diesem Zug drin und er sitzt da vorne in seinem Kabuff und er macht so sein Ding und wir sitzen völlig ahnungslos da und fragen uns, warum passiert jetzt eine gewisse Sache und warum passiert was anderes nicht, sondern er macht dauerhaft Durchsagen. Er erklärt uns, was in dieser Welt vor sich geht und das hier ist seine große Durchsage an uns, die uns sagt, wie wir diese Welt und die Geschichte, die hier sich entfaltet, überhaupt verstehen sollen. Jesus sagt was ganz Ähnliches. In Johannes 15 ist er mit seinen Jüngern zusammen. Und in Johannes 15, Vers 15 sagt er, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und das heißt, es wird immer irgendwo auch Dinge geben, die wir an Gott nicht begreifen, einfach weil er Gott ist. Ja, ich glaube, es wäre falsch anzunehmen, dass sich Gott uns immer erschließen wird. Aber die Hauptbotschaft dieser Stellen ist, Gott teilt sich mit und Gott zeigt, wie er ist. Und was wir damit machen, wenn Gott auch mal schweigt, weil ich denke, das ist der Fall auch und ich glaube, das sehen wir auch in der Bibel, das ist eine eigene Predigt. Ich glaube, die Grundbotschaft ist erstmal, Gott ist ein Gott, der sich mitteilt und der uns teilhaben lässt an der Geschichte, die er am Schreiben ist. Und für viele von uns ist es ziemlich normal, zu Hause tausende Bibeln rumstehen zu haben und in verschiedensten Übersetzungen und Apps zu haben, wo wir alles nachschauen können und die Sachen verstauben vielleicht sogar, weil es für uns so selbstverständlich geworden ist. Aber gleichzeitig, jetzt gerade in diesem Moment, gibt es gläubige Christen auf dieser Welt, die ihr Leben damit riskieren, überhaupt eine Bibel haben zu dürfen. Eine einzige, weil sie wissen, das hier ist kostbar. Es ist kostbar, Gottes Geschichte zu kennen. Ich habe vor ein paar Monaten eine Biografie gelesen von einem Missionar, John Patton, ein Missionar aus dem 19. Jahrhundert, der auf Vanuatu war. Das ist im Südpazifik. Und 19. Jahrhundert, da muss man erstmal hinkommen, also da bist du ein paar Monate irgendwo auf dem Schiff unterwegs. Und er hat beschrieben, als er dort mit den indigenen Stämmen im Kontakt war und ihnen erzählt hat, wie es ist, wie Gottes Geschichte ist, wer Jesus ist, gab es einen Stamm, der sich komplett zum christlichen Glauben bekehrt hat. Quasi eine ganze Insel, die sich bekehrt hat und die keine Bibel hatten in ihrer Sprache. Und es gab dann eine Übersetzung, die dann angefertigt wurde und die musste dann gedruckt werden. Und Druck war damals nicht so billig, das musste dann irgendwo in Sydney gemacht werden und dann von dort hochgefahren werden nach Vanuatu, also super teuer. Und diese indigenen Bewohner dieser Insel haben gespart. Sie haben ihr gesamtes Erspartes beiseite gelegt, um sich eine Bibel leisten zu können in ihrer Sprache. Und sie haben nicht ein Jahr gespart, sie haben nicht 2 Jahre gespart, sie haben 15 Jahre gespart. So viel war es ihnen wert. Überlegt mal, wie viel wir in 15 Jahren sparen können. Das war es ihnen wert, eine Bibel zu haben in ihrer Sprache, um Gottes Geschichte nachvollziehen zu können. Ich finde das krass und ich glaube, dass wir das zu oft als selbstverständlich erachten, dass Gott sich mitteilt und dass wir zu Hause einfach Zugang haben zu Dingen, die er gesprochen hat, wo wir uns draufstellen können und wissen können, hey, so ist Gott, so handelt er in dieser Welt. Also wir kennen die Geschichte, das sollte uns irgendwo schon mal zum Staunen bringen. Als zweites will ich über die Tiefe der Geschichte etwas sagen. Und zwar, ich habe euch ja schon gesagt, dass mich die Details bei Herr der Ringe begeistern. Ja, also hier die Glasfiole und so weiter. Und das Schöne ist, dass wir in der Bibel das auch haben. Wir haben auch Details und Schichten und so weiter, in die wir uns reingraben können. Noch viel besser als bei Tolkien hat Gott sich eine Geschichte ausgedacht, in die wir uns reingraben können. Und wie ein guter Autor es auch macht, hat er die Geschichte auch so geführt, dass am Ende alles auf das hinweist, was eigentlich am wichtigsten ist, und zwar auf Jesus. Wenn die Geschichte Gottes ein Berg ist, dann ist der Gipfel Jesus und es ist irgendwie cool, dass wir Gipfelkreuze haben, weil es irgendwie eine coole Veranschaulichung ist. Ja? Also alles weist irgendwo auf Jesus hin. Das sehen wir im Lukas-Evangelium. Da nach seiner Auferstehung begegnet Jesus zwei von seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Und sie erkennen ihn zuerst nicht, aber er nimmt sie dann rein und erklärt ihnen die Geschichte Gottes vom Alten Testament hin. Und zwar, ich lese es vor, in Lukas 24, 25 bis 27. Da heißt es, dass Jesus zu ihnen spricht: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Muss super interessant gewesen sein, zu sehen, wie Jesus 2., 3., 4. Mose ihnen erklärt und zeigt, wie es auf ihn hinweist. Und das ist das, was er eigentlich sagt. Das ganze Alte Testament, alles, was irgendwo passiert ist, 3/4 der Bibel sind Altes Testament. Und er sagt, eigentlich weist das alles auf mich hin, auf meine Geschichte. Dass ich kommen musste, dass ich sterben musste und dass ich auferstehen musste. Und das heißt, so wie man einerseits, auch wenn man Herr der Ringe liest oder den Film schaut, vielleicht sagen kann, so ja, cool, Frodo hat so eine kleine Glas-Taschenlampe. Genauso können wir auch die Bibel lesen und wir können Gottes Geschichte lesen und uns denken, ja, cool, Jesus ist gestorben. Oder wir graben uns rein und wir entdecken die Schichten, wo Gott schon Dinge angekündigt hat und wo er Dinge vorher vorbereitet hat über Tausende von Jahren und dann es irgendwann alles zu seinem Höhepunkt kommt. Und was mich begeistert ist, dass es alles hier drin ist. Ja, also niemand von uns muss jetzt irgendwo an die Uni gehen, Theologie studieren und so weiter, um Gottes Geschichte zu verstehen, sondern wir müssen es einfach ernst meinen, hier mal reinzuschauen und zu fragen und vielleicht sich eine gute Studienbibel kaufen oder sowas und wirklich mal sich dahin geben und sagen, okay Gott, ich will deine Geschichte verstehen. Und dann glaube ich, werden wir hier drin Goldadern finden, denen wir nur folgen müssen, die uns zu einem riesigen Schatz bringen werden. Und ich will ein Beispiel mit euch mal durchgehen oder eigentlich zwei Beispiele. Und das ist so ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber ihr seht dann Bibelstellen eingeblendet, die ihr vielleicht nochmal zu Hause nachschlagen könnt. Ich werde es nicht alles komplett ausführlich machen. Aber ein Beispiel, wo wir so einen Faden haben, der sich durch die Bibel durchzieht. Und zwar fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar ganz vorne lesen wir davon, dass Gott eine Welt schafft und einen Garten pflanzt, den Garten Eden. Und dass er die Menschen in diesen Garten setzt. Und dann kommt es zu einigen Problemen und die Menschen müssen diesen Garten verlassen. Ursprünglich war dieser Garten gedacht als ein Ort, wo Gott den Menschen begegnen kann. Und weil diese Menschen sich gegen Gott wenden, müssen sie diesen Begegnungsort verlassen. Und ich will zwei Details hervorheben, und zwar einmal, wo der Garten das erste Mal beschrieben wird, in 1. Mose 2, Vers 8. Da heißt es, Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Also irgendwo im Osten ist dieser Garten. Und dann in Genesis 3, also ein Kapitel später, also 1. Mose, Genesis, gleiches Buch, unterschiedlicher Name, heißt es dann, dass er den Menschen vertrieb und dann heißt es, östlich vom Garten Eden stellte er Cherubim auf, eine Art von Engel, und dazu eine flammende, umherwirbelnde Klinge, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das nehmen wir erstmal zur Kenntnis. Ja, es gibt einen Garten, an dem Gott den Menschen begegnen will und irgendwo ist diese Öffnung des Gartens nach Osten, ja, und dann vor den Garten an die Ostseite stellt er einen Engel, einen Cherubim, um diesen Ort zu beschützen. So, und jetzt lesen wir weiter und wir lesen im 2. Buch Mose von einer neuen Begegnungsstätte. Eine neue Begegnungsstätte, wo Gott seinem Volk begegnen will, und zwar die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung wird es auch genannt. Und es ist interessant, weil gewissermaßen sehen wir ein Motiv. Gott wohnt wieder bei seinem Volk. So wie er im Garten Eden zu den Menschen kommen wollte, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, sehen wir es jetzt in der Stiftshütte wieder. Gott kommt und wohnt bei seinem Volk. Und interessant ist, in Exodus 26 lesen wir davon, dass das Zelt nach Osten gerichtet ist. Also die Öffnung geht nach Osten. Und wir lesen auch davon, dass die Stiftshütte komplett aus Zeltdecken gemacht ist und auf diesen Zeltdecken Stickereien von Cherubim sind. Also irgendwo auch wieder ein Heiligtum, ein Begegnungsort mit Gott, der nach Osten geneigt ist und wo Cherubim diesen Ort so ein Stück weit beschützen sollen. Und jetzt lesen wir weiter und wir sehen ein nächstes Heiligtum, einen nächsten Begegnungsort, den Gott schafft für die Menschen. Und das ist der Tempel, der dann in Jerusalem gebaut wird. Und ihr dürft raten, in welche Himmelsrichtung der Tempel geneigt ist, ebenfalls nach Osten. Und ihr dürft raten, was an den Wänden und an den Türflügeln reingeschnitzt ist. Es sind Cherubim. Ja, also wieder ein Motiv. Gott will seinem Volk begegnen und er will kommen an diesen Ort. Und wir sehen einen roten Faden, dass Gott von Anfang an bei seinem Volk sein will. Ja, schon im Garten Eden, dann in der Stiftshütte, dann im Tempel und dann am Ende führt es uns alles hin zu Jesus. Denn wir lesen in Johannes 1, Vers 14, dass es dort heißt, und das Wort, wie Johannes Jesus beschreibt, ja, das Wort wurde Fleisch, also Mensch, und es wohnte unter uns. Und dieses Wort wohnen kann man auch übersetzen mit zelten. Ja, das Wort kommt nur ein paar Mal vor im Neuen Testament, aber es heißt eigentlich, und Jesus kam, Gott kam als Mensch und er zeltete unter uns. Und wir haben hier eine Entwicklung quasi von der ersten Seite der Bibel. Gott will bei seinem Volk wohnen. In der Stiftshütte, Gott will bei seinem Volk wohnen. Beim Tempel, Gott will bei seinem Volk wohnen. Und bei Jesus, Gott wohnt bei seinem Volk. Gott kommt und er ist bei ihnen. Und dann sehen wir ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung auch nochmal eine Perspektive quasi auf die Ewigkeit, wie es in der Ewigkeit sein soll. Und da heißt es dann, dass Johannes eine Vision sieht davon, wie es am Ende sein wird, in Offenbarung 21. Und da heißt es, seht das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, wieder das gleiche Wort, er wird bei ihnen zelten. Und sie werden seine Nationen sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das heißt, wir sehen von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite der Bibel eine Entwicklung, wie Gott diese Welt erlöst und wie er die Gemeinschaft mit ihm wiederherstellt. Das, was am Anfang verloren geht. Und wir sehen es in Eden, wir sehen es in der Stiftshütte, wir sehen es im Tempel, wir sehen es bei Jesus und ganz am Ende sehen wir, wie alles dann zusammenkommt. Von Anfang an verfolgt Gott dieses Ziel und zeigt, er will wirklich bei uns sein. Und das ist nichts, was ihm plötzlich eingefallen ist, sondern schon im Garten ist es angelegt und ganz am Ende wird es dann wie eine Klammer auch erfüllt werden. Ein zweites Beispiel gebe ich euch noch. Und zwar schauen wir dafür auch wieder an den Anfang der Bibel, in 1. Mose 22. Dort ist von Abraham die Rede. Und Abraham ist so der Erzvater des Volkes Israels. Und Gott verspricht ihm einen Sohn. Er bekommt dann auch einen Sohn, der heißt Isaak. Und in 1. Mose 22, Vers 2, da spricht Gott zu Abraham, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Super heftige Geschichte. Ich will kein Riesenfass aufmachen. Es geht nicht darum, jetzt zu schauen, okay, warum macht Gott sowas und wie kann er nur und so weiter. Wenn ihr dazu Fragen habt, wir können sehr gerne nach dem Gottesdienst auch sprechen. Es geht jetzt erstmal darum, so den großen Bogen zu spannen. Also wir sehen hier, Gott fordert von Abraham ein Opfer, und zwar seinen einzigen Sohn, den er liebt, dass er ihn als Opfer für ihn darbringt, im Land Moria. Und letztendlich kommt es dann dazu, als Abraham dort ist, dass Gott eingreift und sagt, okay, ich weiß, du vertraust mir, kurz bevor er ihn opfern will. Und er schenkt quasi ein stellvertretendes Opfer, einen Widder, der sich da irgendwo im Busch gefangen hat. Und dann kann Abraham quasi diesen Widder anstelle von Isaak auch opfern und dadurch gewissermaßen Gott ja, anbeten, heißt es dann dort. Und Abraham nennt diesen Ort Yahweh Jireh. Also Gott versorgt, Yahweh versorgt, er sorgt vor. Okay, und dann lesen wir weiter in der Bibel und wir kommen ins zweite Buch Samuel. Und in 2. Samuel lesen wir davon, dass eine Pest durch Israel geht. Und zwar ist es auch wieder eine lange Geschichte, wie es dazu kommt. Ganz am Ende von 2. Samuel im Kapitel 24. Letztendlich ist es so, der König David sündigt und Gott schickt eine Pest, die dargestellt wird, als einen Engel, der das Volk schlägt und dadurch Menschen umkommen. Und in dieser Pest sterben 70.000 Menschen. Und dann lesen wir aber in 2. Samuel 24, Vers 16, als aber der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, um es zu verderben, da reute den Herrn das Unheil. Und er sprach zu dem Engel, der das Verderben unter dem Volk anrichtete, es ist genug, lass nun deine Hand sinken. Der Engel des Herrn aber befand sich bei der Tenne Arafnas des Jebusiters. Okay, also es gibt einen Zeitpunkt, wo Gott sagt, okay, es reicht, es sollen keine Menschen mehr sterben. Er schenkt Gnade, Erlass von dieser Strafe gewissermaßen. Und wir lesen von was für einem Ort es war, bei dieser Tenne Araunas des Jebusiters. Und jetzt lesen wir weiter, einige Seiten später dann, in 2. Chronik lesen wir davon, wie der Tempel gebaut wird. Und zwar am Anfang 2. Chronik 3, Vers 1, da heißt es dann, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Und jetzt kommen hier zwei Sachen zusammen. Ja? Also wir sehen auf der einen Seite, er baut diesen Tempel auf einem Berg im Land Moria, also wie bei Abraham, und an der Stelle, wo Gott David erschienen war, an dieser Tenne des Jebusiters Ornan. Und das bedeutet, wir haben hier Linien, die zusammenkommen. Also bei Abraham sehen wir, dass Gott ein Opfer fordert und ein stellvertretendes Opfer gebracht wird. Und beim Tempel haben wir es dann ebenfalls, dass die Israeliten immer wieder Opfer bringen, stellvertretende Opfer für ihre Sünden vor Gott. Und Gott dort ihnen begegnet und ihnen vergibt und Gnade schenkt, so wie wir es auch bei David haben, sodass Menschen dann nicht mehr sterben müssen. Und das alles an diesem gleichen Ort. Und dann lesen wir weiter und kommen zu Jesus und sehen, wie Jesus am Ende seines Lebens, seines irdischen Lebens in Jerusalem quasi vielleicht einen Hügel daneben, könnte man sich vorstellen, er ebenfalls stirbt. Und zwar in seinem Fall ist er der eine geliebte Sohn Gottes. So wie Isaak beschrieben wird, das ist genau die Beschreibung, die wir bei Jesus dann finden. Der einzig geborene geliebte Sohn Gottes, der stellvertretend stirbt für die Sünden der Menschen, damit sie nicht sterben müssen. Das heißt, wir haben hier eine Linie davon, wie Gott Vergebung schenken will und wie er schon bei Abraham eigentlich diese ganze Situation so führt, dass sie eigentlich nur auf Jesus hinweist. Wie dadurch schon angekündigt ist, dass Jesus für die Menschen sterben soll, als stellvertretendes Opfer, weil wir es nicht auf die Kette bekommen, unser Leben in den Griff zu kriegen, weil wir sündigen, weil wir gegen Gott handeln und Gott ein stellvertretendes Opfer schenkt, selber, er, Jahwe Jireh, er versorgt, er schenkt das Opfer, das uns vergeben werden kann. Das heißt, all das hat Gott schon vorbereitet. Er hat es über Jahrtausende geplant. Es war keine spontane Idee, dass, hey, vielleicht wäre es gut, wenn Jesus kommt und dann irgendwann im Laufe des Lebens, ja, hey, vielleicht wäre es gut, dass Jesus stirbt, sondern er hat das über Jahrtausende vorbereitet, damit uns vergeben werden kann. Das ist die Tiefe der Geschichte, mit der wir es zu tun haben. Und das waren nur mal zwei kurze Beispiele. Und man könnte noch ganz, ganz viele anführen, was wir hier drin finden, wo Gott eine Geschichte schreibt, die uns reinziehen kann, wo Symboliken drin sind, wo Orte, wo Himmelsrichtungen, alles Mögliche uns eine Ahnung davon geben, was hier gerade auf einer tieferen Ebene passiert. Und jetzt ist die Frage, warum ist das wichtig? Ja, also warum sollte das dich jucken? Warum ist das nicht was einfach nur für Bibelnerds und für Leute, die irgendwo an der Uni sitzen und sich daran freuen? Warum ist das für dich wichtig? Und das ist der dritte Punkt, die Bedeutung dieser Geschichte für uns. Und ich will mal nur drei Gründe nennen, warum die Geschichte Gottes zu kennen für dich wichtig sein sollte. Der erste Punkt ist, die Geschichte Gottes zu kennen rückt unser Leben in die richtige Perspektive. Und zwar ist es so, einerseits gewinnt unser Leben an unheimlicher Bedeutung, wenn wir Gottes Geschichte verstehen. Du bist eben nicht nur ein Zellklumpen, der irgendwo auf einem Stein durch die Leere des Universums schwebt und irgendwie dein Ding machst und irgendwann wirst du sterben, sondern du bist Teil von einer Geschichte, die Gott begonnen hat zu schreiben vor Beginn der Existenz dieser Welt und du bist ein Teil davon. Und Gott wollte dich als Teil dieser Geschichte. Das wertet dein Leben unheimlich auf und gleichzeitig aber demütigt es uns auch, weil wir uns dessen bewusst sind, hey, eigentlich geht es auch nicht um uns. Wir sind nicht die Hauptcharaktere. Der Hauptcharakter ist Jesus. Diese ganze Geschichte weist auf Jesus hin und wir dürfen darin eine Rolle spielen, aber wir werden auch demütig, weil wir merken, ich bin hier nicht der Wichtigste. Ich bin nicht der, um den es eigentlich geht. Also, es rückt unser Leben in die richtige Perspektive. Zweitens, die Geschichte zu kennen, hilft uns im Hier und Jetzt richtige Entscheidungen zu treffen. Man könnte sagen, die Bibel ist ein Stück weit die Regieeinweisung Gottes. Ja, also er beschreibt, wie Menschen auch handeln sollen. Und manchmal tut er das auf direkte Art und Weise, dass da ein direktes Gebot drin steht, und manchmal auf eine indirekte Art und Weise. Also du wirst in der Bibel keine Angaben dazu finden, wie Gott zu Steuerhinterziehung steht oder was für eine Person du individuell heiraten solltest oder wie viele Kinder du haben solltest oder ob du deine Arbeitsstelle wechseln solltest. All das steht hier nicht direkt drin. Aber auf indirekte Art und Weise ist es so, dass wenn wir die Geschichte Gottes verinnerlichen, wenn wir verstehen, wie er sich die Wege mit dieser Welt gedacht hat, dann hilft es uns, in dieser Welt quasi die Welt durch Gottes Augen zu sehen. Also ein Verständnis davon zu haben, was er eigentlich gerade am Tun ist und was er von uns will. Es ist ein bisschen wie ein Paar, was vielleicht ein paar Jahrzehnte verheiratet ist und irgendwann einfach weiß, was der andere tun würde, was der andere sagen würde zu einer bestimmten Situation. So können wir vertraut werden mit Gottes Geschichte und wir können im Hier und Jetzt Entscheidungen treffen, die ihm gefallen. Es gibt krasse Herausforderungen und Fragen in unserer Welt, gerade im Hier und Jetzt 2023, wo die Bibel keine direkte Antwort hat, wo es nichts bringt, wenn ich einfach hier so, okay, und da finde ich keine Antwort darauf, zum Beispiel, wie sollten wir als Christen zum Klimaschutz stehen? Ja, wie viel sollten wir machen, wie viel nicht? Da finden wir keine Antworten auf jede einzelne Frage von, wie sollte sich Gemeinde und wie sollten wir als Christen mit der LGBTQ+-Bewegung umgehen? Wie sollen wir uns positionieren? Finden wir keine direkte Antwort darauf. Wir finden auch keine direkte Antwort darauf, wie wir uns in einer individualistischen, kapitalistischen, auf Selbstverwirklichung ausgelegten Gesellschaft verhalten sollen. Wo gehen wir mit? Wo sagen wir Stopp, bis hier und nicht weiter? Das finden wir nicht alles direkt hier drin beschrieben. Aber wenn wir Gottes Geschichte kennen und verstehen, dann hilft es uns, in diesen Herausforderungen das Ganze zu navigieren. Es ist wie bei einem Theaterstück. Ja, also du spielst eine Rolle in einem Theaterstück und du hast deine Rolle so sehr verinnerlicht, dass selbst wenn du für eine Sekunde eigentlich deinen Text vergessen hast, weißt du, was du tun sollst, weil du einfach weißt, wer du bist. Und du weißt, was die Geschichte ist, in der du eine Rolle spielst. Und der dritte Grund, warum es sich lohnt, die Geschichte Gottes zu kennen, ist, sie hilft uns, der Zukunft zu begegnen. Und zwar ist es so, auf der einen Seite verrät uns Gott in der Bibel schon einiges von dem, was in der Zukunft passieren soll. Ja, es gibt Prophetien und so weiter. Aber es gibt noch eine andere Wahrheit, und zwar in Prediger 1, Vers 9. Da heißt es, was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass sich Dinge wiederholen, dass es irgendwie so Zyklen gibt. Und es ist jetzt nicht so ein zyklisches Zeitverständnis wie im Hinduismus oder Buddhismus, aber es ist doch so, dass Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, Gott sie auch wieder herbeiführt und vielleicht mit einer gewissen Zuspitzung. Ja, so verstehe ich zum Beispiel auch das Buch der Offenbarung. Wir haben da Angaben dazu, wie gewissermaßen das Ende der Welt sein soll. Und wir sehen da drin Zyklen, dass sich Dinge wiederholen und zuspitzen. So ein bisschen wie so ein McSunday, müsst ihr euch vorstellen. Ja, also es spitzt sich immer mehr zu und dann ganz oben ist irgendwann das Ende da. So können wir auch etwas über die Zukunft verstehen, wenn wir die Geschichte Gottes als Ganze verstanden und verinnerlicht haben. Das heißt, es gibt in der Bibel unfassbar viele Schätze. Es gibt Dinge, die noch keiner von uns gesehen hat. Und die, wenn wir uns wirklich dahin geben, mal zu fragen, Gott, was ist deine Geschichte? Was ist dein Weg mit dieser Welt? Dann würden wir, glaube ich, Schätze finden, die keiner von uns bisher gesehen hat. Und ich wünsche mir das, dass wir eine Gemeinde werden, dass wir auch eine Generation werden, die uns wieder neu dem hingeben, irgendwo Gott und seine Geschichte auch durch die Bibel mehr zu verstehen und eine tiefere Liebe, eine tiefere Bewunderung auch zu haben für die Wege, die er geht. Also egal, in was für Geschichten du dich reingräbst, ob es Herr der Ringe ist, Star Wars oder irgendwas anderes, es gibt eine Geschichte, die noch besser ist. Und das ist Gottes Geschichte. Und ich wünsche mir, dass wir mit dem gleichen Eifer, wie wir ins Kino gehen, wenn unser neuer Lieblingsfilm rauskommt oder unsere Serie jede Woche ganz treu schauen, dass wir mit der gleichen Begeisterung auch versuchen, Gottes Geschichte zu verstehen. Weil ich glaube, dass sie besser ist am Ende. In Psalm 1 steht es, dass der Mensch, der Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenkt, ist wie ein Baum, dessen Blätter nicht verwelken, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Also irgendwo eine Frische, die uns am Leben hält. Ich glaube, das können wir bekommen, wenn wir diese Geschichte uns vor Augen führen. Und deswegen lasst uns auf die Reise machen, lasst uns das Abenteuer eingehen, so wie Bilbo am Anfang von Der Hobbit sagt, ich gehe auf ein Abenteuer. Das Abenteuer ist Gottes Geschichte zu verstehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine Gemeinde werden, die das mehr und mehr tut. Ich würde gern beten. Vater, du hast eine Geschichte geschrieben, die seit tausenden von Jahren am Laufen ist und von der wir ein Teil sein dürfen. Und das nehmen wir oft als selbstverständlich und wir verstehen vieles an dieser Geschichte nicht und wir verstehen auch oft vieles nicht, was du gerade am Tun bist. Aber du hast dich mitgeteilt und dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, dass wir eine Begeisterung bekommen für die Wege, die du in dieser Welt gehst. Gib uns Kraft, dieses Abenteuer auch da dran zu bleiben und begegne uns, wenn wir uns auf die Suche machen.